Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist Tag 1 der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump, bekanntlich umstrittener US-Präsident, aber von einer doch relativ breiten Mehrheit in den USA gewählt. Und er hat auch schon jede Menge Dekrete unterschrieben. Was bedeutet Donald Trump für Europa, für die EU? Da gibt es ja schon warnende Stimmen seitens EU-Regierungschefs, dass sich Europa jetzt selbstständig aufstellen müsse, dass sie auch einen couragierteren Kampf eingehen müsse. Und was bedeutet eigentlich Elon Musk und sein Twitter-Imperium, das sich zu 100% hinter Donald Trump gestellt hat? Das sind die Fragen, die ich jetzt Helmut Brandstätter stellen möchte, den früheren langjährigen Journalisten und Medienmacher und jetzt NEOS-Mandatar, den ich via Zuschaltung aus Straßburg begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Daniel.
Herr Brandstätter, ich habe es gesagt, jetzt ist es soweit. Wir sind im Tag 1 von der zweiten US-Präsidentschaft von Donald Trump. Aber was bedeutet Donald Trump eigentlich konkret für unseren Kontinenten, für Europa, für die Europäische Union?
Also ich habe ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Letzter Weckruf für Europa. Und jetzt würde ich sagen, das ist jetzt der allerletzte Weckruf für Europa, wenn wir zugehört haben, was Donald Trump gestern gesagt, was aber auch schon getan hat. Ja, ich bin hier in Straßburg und wir hatten gestern natürlich auch schon Plenarsitzung und ich durfte am Abend dann auch sprechen, eine Minute, aber das ist ja so, zu 30 Jahre EU. Und deswegen habe ich nur zum Teil zusehen können, aber zwischendurch habe ich natürlich hier im Büro auch CNN geschaut und habe schon mitbekommen, was er gesagt hat und vor allem auch, was er unterzeichnet hat. Und das ist natürlich mehr als bedenklich. Er hat es ja angekündigt, aber ich glaube, es gab noch nie einen amerikanischen Präsidenten, der gesagt hat, we will expand our country. Das heißt, er möchte die Grenzen seines Landes nach außen verlegen und hat ganz klar Grönland angesprochen als einen Teil der Europäischen Union. Grönland hat ja einen Unabhängigkeitsstatus innerhalb Dänemarks, aber gehört zu Dänemark. Das heißt, er hat ganz klar gesagt, ich nehme mir ein Stück der Europäischen Union. Er hat ganz klar gesagt, dass er nichts vom Klimaabkommen von Paris hält. Das wussten wir vom letzten Mal, aber das ist Jahre her. Und wie wir auch aus Österreich, übrigens auch aus den USA wissen, ist natürlich die Klimakatastrophe vorangeschritten. Und natürlich müssen wir in diesem Bereich etwas machen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, wenn jetzt die Europäer nicht aufwachen, dann weiß ich es nicht. Interessant ist, der frühere Ministerpräsident Belgiens, Guy Verhofstadt, ein Liberaler, hat immer darauf bestanden, dass die NATO stark sein muss und dass die NATO Europa verteidigen wird. Und er hat vor kurzem auch auf Twitter geschrieben, also jetzt kommt die Zeit einer europäischen Armee. Das, was NEOS schon länger verlangen. Es ist klar, wir in Europa müssen uns gemeinsam aufstellen. Wir müssen uns gemeinsam verteidigen. Weil von der anderen Seite, und ich verfolge, was im russischen Fernsehen gesagt wird, dieser berühmte Moderator Solowjew hat ja vor kurzem wieder gesagt, ja, und wir nehmen uns Berlin, da waren wir schon einmal, wir nehmen uns Paris, wir bombardieren London. Das heißt, die Drohungen gegen Europa aus Moskau werden noch lauter. Wir Europäer müssen zusammenhalten.
Man muss sagen, wer schon die längste Zeit davor gewarnt hat, und seit Jahren ist der französische Präsident Emmanuel Macron, das sind allerdings die Rufe relativ quasi verhallt und es ist nie etwas passiert. Jetzt warnt auch Pedro Sanchez, der Premier von Spanien, mit ähnlichen Worten wie Macron seit Jahren. Aber ist es nicht im Grunde zu spät? Weil eigentlich hätte man sagen können, der erste wirkliche Warnschuss war die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Dann hatte die EU noch einmal quasi das Glück, dass sie eigentlich ein paar Jahre Zeit gewonnen hatte, als Biden kam, hat diese Zeit aber auch nicht genützt. Also wirklich klar gefragt, ohne defätistisch sein zu wollen, aber ist es nicht zu spät, um sich als Europa jetzt neu aufzustellen?
Nein, es darf nicht zu spät sein, aber was sicher stimmt ist, dass Trump unterschätzt wurde, dass wir in Europa die Vereinigten Staaten noch immer Technik verstehen. Ich habe einen kleinen Vorteil in meiner Studentenzeit, nach meiner Studentenzeit, da war ich regelmäßig Reiseleiter in den Vereinigten Staaten und habe mit den europäischen Touristinnen und Touristen durch Amerika reisend oft verstanden, was es da für riesige Unterschiede gibt und was wir nicht verstehen. Habe später noch einmal für den ORF einen Film gedreht über The Pioneer Country. Ja, also es ist für uns Amerika manchmal nicht verständlich und das ist, glaube ich, der Fehler, den wir gemacht haben, nicht verstehen, dass Trump natürlich beste Chancen hat, wieder gewählt zu werden. Aber Frau von der Leyen hat sehr klar auch wieder gesagt, dass wir in Europa zusammenstehen werden. Sie hat auch gesagt, dass wir die Ukraine weiter unterstützen werden. Und wenn wir das tun, dann wird Trump verstehen, dass Europa zusammensteht und dass er mit einem Europa verhandeln muss. Wissen Sie, das Schlimme, was gestern auch passiert ist, dass da Leute wie die Frau Fürst von der FPÖ dort waren, sich angebiedert hat, auch an diesen schrecklichen Moderator Tucker Carlson angebiedert hat, der immer erzählt, wie nett der Putin ist und dass das in der Ukraine alles nicht so schlimm ist. Wenn jetzt die FPÖ nicht versteht, dass wir in Europa zusammenhalten müssen, dann verraten sie unsere europäische Heimat. Ja, es gibt einen Auftrag an uns in Europa. Zusammenhalten, zusammenstehen, wissen, wo unsere Interessen sind. In Europa zusammenhalten und dann werden wir auch diese Krise gut überstehen.
Ja, aber das ist mittlerweile unrealistischer denn je, das muss man sagen. Es war ein Kraftakt, das nach dem Start des russischen Angriffskriegs 2022 so durchzustehen. Da hat es funktioniert mit einem geschlossenen Europa, aber mittlerweile ist es anders, weil man kann davon ausgehen, dass zur Achse von Viktor Orban in Ungarn und der Slowakei jetzt auch demnächst, wir dürfen nicht vergessen, die Neos sind vom Verhandlungstisch schwarz-rot-pink aufgestanden, demnächst ein Kanzler Herbert Kickl, also ein freiheitlicher Kanzler, angelobt werden dürfte. Und der macht kein Geheimnis daraus, dass er sich eher einer Achse mit Orban anschließen wird und dann wird es mit der Einhelligkeit der EU vorbei sein.
Zunächst aufgestanden vom Verhandlungstisch. Das, was jetzt hoffentlich, was noch immer nicht passiert ist, haben NEOS unbedingt verlangt. Wir haben gesagt, wir brauchen ein längeres Reformprogramm über 7 Jahre, weil wir das Budget einfach sanieren müssen. Und die beiden anderen Parteien waren dazu nicht bereit. Was Orban betrifft, der hat nach allen Umfragen keine Mehrheit mehr in Ungarn. Was Fico betrifft, wir haben hier sehr nette und auch sehr starke, die liberale Fraktion aus der Slowakei ist sehr stark und sie erzählen, der wird immer aggressiver und verrückter, ist nicht ernst zu nehmen. Positiv aber auch, ich suche immer das Positive.
Aber es gibt ein Einstimmigkeitsprinzip in der EU, das heißt, egal wie man diese Herren einschätzt, sie können blockieren.
Das stimmt, das ist ein Problem und wie wir wissen, Orban hat sich abkaufen lassen, weil er mit Geld immer empfänglich ist und korrupt ist. Ich habe ihm das ja auch gesagt im Parlament, wie lebt man eigentlich damit, dass alle sagen, man ist korrupt oder nur so geschaut. Es stört ihn ja nicht einmal. Aber ich möchte zum Positiven kommen. Ich war vorige Woche mit meiner Fraktion, also mit einigen Angehörigen der Fraktion in Warschau bei der neuen Präsidentschaft. Hervorragende Ministerinnen und Minister und ein klares Programm, nämlich Security Europe. Und wir sind in allen Bereichen durchgegangen, von der militärischen über die innere Sicherheit, Versorgungssicherheit. Die Polen haben ein klares Programm und noch etwas. Die Polen haben auch ein Recovery of Rule of Law Programm, das heißt die Wiederherstellung des Rechtsstaats. Das, was dort die rechtsradikale Regierung zerstört hat, nämlich die Justiz, muss jetzt die bürgerlich-liberale Regierung wiederherstellen. Und das müssen wir in Österreich lernen. Das wollen wir nicht, dass das auch bei uns zerstört wird, weil das Wiederherstellen ist sehr, sehr mühsam. Und da kann ich nur den Österreicherinnen und Österreichern sagen, schauen wir genau hin, dass unsere liberale Demokratie nicht zerstört wird und schauen wir genau hin, auf welcher Seite wir stehen. Und wenn ein möglicher Kanzler Kickl sagt, ich stehe bei Russland, dann verrät er unsere gemeinsame Heimat Europa.
Gut, und das wird er so nicht sagen, sondern er wird sagen, er steht neutral, aber er wird sich in seiner Politik Orban anschließen.
Nein, aber er ist nicht neutral, weil...
Nein, ich sage, er wird das sagen. Er wird nicht sagen, doch, ich stehe zu Russland.
Naja, erstens hat die FPÖ einen Vertrag mit Russland, wo klar drinnen steht, dass man zusammenarbeitet. Jetzt ist das Licht aus. Kaum Redner vom Kickl geht das Licht aus. Aber ich spreche jetzt weiter.
Nein, es funktioniert alles.
Es funktioniert alles. Erstens, es gibt einen Vertrag, einen Freundschaftsvertrag, dass die Jugend im gemeinsamen Sinn von Patriotismus erzogen werden soll. Das ist ja schon mal ganz absurd. Zweitens, wer gegen Sanktionen ist, ist dafür, dass Russland auch unsere Unternehmen zerstört. Raiffeisen muss 2 Milliarden zahlen, weil es ein Gerichtsurteil gibt. Jeder weiß, es gibt keine unabhängigen Gerichte in Russland. Jeder, der mit Russland Geschäfte macht, weiß, dass er uns schadet. Und wenn der Herr Kickl das will, dann soll er es machen. Aber ich werde nicht müde werden, aufmerksam zu machen, dass das Österreich schadet. Und ich bin für das liberale, freie, gemeinsame Europa, weil gemeinsam sind wir stark und sind wir viel besser, als wir manchmal glauben.
Ja, ich möchte trotzdem zu den USA zurückkommen, weil dieses gemeinsam sind wir stark ist jetzt halt geschwächt durch Donald Trump. Ich muss es noch einmal sagen und so ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Das sieht man auch. Sie haben selber angesprochen, er hat in seinen Reden auch wirklich kein Geheimnis daraus gemacht. Er hat einen Unterstützer, nämlich den reichsten Mann der Welt, Elon Musk, der nicht nur Tesla quasi Chef ist, sondern auch der Chef von X, also vormalig Twitter, und damit wirklich etliche Millionen Menschen quer durch den Globus pro Trump instrumentalisieren konnte in den letzten Monaten. Jeder, der die Algorithmen verfolgt hat, hat auch gesehen, dass er das gemacht hat. Er macht auch kein Geheimnis mehr daraus, wie wir in seiner gestrigen Rede gesehen haben. Was hat denn da die EU noch dagegen zu sagen? Weil in der Welt der Social Media hat entweder jetzt Musk die Kontrolle oder die Chinesen mit TikTok.
Ja, also wir als Journalisten, wenn ich so sagen darf, wissen, dass man, wenn man ein Medium betreibt, Verantwortung hat. Jeder, genau. Und das sind Medien. Mhm. Und die Europäische Union hat das nicht nur erkannt, sie setzt es auch durch. Und Elon Musk wird sich daran gewöhnen müssen, dass wir unsere europäischen Gesetze haben. Die sind für Meinungsfreiheit, aber eben gegen Hetze und gegen das Verbreiten von Hetze. Und da wird er sich daran gewöhnen müssen. Wir werden ihn auch vorladen, nicht einladen, damit er eine Rede hält, sondern vorladen, damit klar ist, was macht er aus X. Und wir in Europa machen die Gesetze für Europa. Und nicht der Herr Musk und auch nicht der Herr Trump. Und das werden wir für uns in Europa auch machen. Und es hat Google und andere große Konzerne haben schon sehr, sehr viel Geld bezahlt, weil sie von der Kommission verurteilt wurden. Das können wir und das werden wir machen, auch wenn wieder versucht wird. Und ich lese gerade interessante Bücher von Anne Applebaum, Christopher Steele, wo er genau erklärt wird, wie auch bei uns Einfluss genommen wird von Russland, von den russischen Organisationen auf unsere Meinung. Dagegen werden wir uns wehren. Und wenn der Herr Musk seine Geschäfte machen will, soll er machen, einverstanden, aber sicher nicht auf Kosten unserer Meinungsfreiheit und unserer Demokratie.
Schon abschließend, sehen Sie das Ganze mit Sorge, was sich da abspielt rund um Elon Musk? Und es gab ja auch einen umstrittenen Auftritt von Elon Musk. Ich sage dazu, Herr Musk ist ja sozialisiert im Apartheid-Regime Südafrikas, ist ja erst viel später in die USA gekommen. Haben Sie diese Rede verfolgt? Das ist auch quasi jetzt, abgesehen von diesem extremen Jubelrausch, in dem er war, gab es eine Handbewegung, die in den internationalen Medien eifrig diskutiert wird. Wie haben Sie das gesehen?
Also auch von Elon Musk habe ich eine interessante Biografie mal gelesen. Das ist natürlich eine faszinierende Persönlichkeit, der sehr lange die Demokraten unterstützt hat. Und es genügt ihm offenbar nicht reich zu sein, sondern er glaubt, er wird noch reicher, wenn er sich anbietet bei Leuten, die ihm alle Möglichkeiten geben. Und der Ausdruck ist ja nicht von mir, aber wenn aus Amerika eine Oligarchin Gesellschaft wird, dann wird das den Amerikanerinnen und Amerikanern schaden, das ist keine Frage. Wir werden, und was diese Handbewegung betrifft, mein Gott, er selber redet ja über seinen Drogenkonsum, ich weiß nicht, in welchem Zustand er war, das bewegt mich jetzt eigentlich weniger. Was mich bewegt ist, wenn diese Leute, Musk, Zuckerberg, wie hat sich der jetzt angebietet?
Zuckerberg, absolut. Ja.
Wie sich angebietet, das ist ja wirklich traurig. Ja.
Es war die gesamte Elite des Silicon Valleys anwesend bei der Angelobung.
Ja, natürlich muss man auch wissen, nicht Silicon Valley, natürlich sind das großartige Unternehmerinnen und Unternehmer, aber groß geworden sind sie alle mit Staatsgeld. Elon Musk ist auch mit Staatsgeld groß geworden. Ohne das Staatsgeld könnte er auch seine Raketen nicht bauen. Das weiß man alles. Und die Abhängigkeit von Trump ist eben jetzt eine gegenseitige, das werden wir alles beobachten. Aber ich fürchte mich nicht vor denen, weil ich weiß, es gibt eine starke europäische Gesetzgebung, es gibt eine starke europäische Kommission und wir werden uns wehren, wir werden uns das nicht gefallen lassen. Und noch einmal, dieser Weckruf ist, glaube ich, hier angekommen. Ich habe gestern mit den dänischen Kollegen gesprochen, die machen sich natürlich Sorgen, aber wissen, dass die anderen auch zu ihnen stehen. Wir reden über den Digital Service Act. Wir haben die gesetzliche Grundlage, darauf zu achten, dass es Meinungsfreiheit gibt, aber eben nicht die Intervention von feindlichen Mächten wie Russland auf die öffentliche Meinung. Dagegen werden wir uns wehren. Und noch einmal, wir sind stärker, als wir glauben. Europa ist großartig. Wir haben das höhere Wachstum, wir haben das höhere BIP, wir bauen mehr Autos. Wir sind besser als die Vereinigten Staaten. Lassen wir uns nicht runterreden von dem, sondern halten wir zusammen. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stärker und dann kann uns keiner was. Wenn wir die Agenten Putins hier in die Regierung lassen und wenn wir das denen überlassen, dann wird Europa zerstört werden. Aber das werden wir nicht zulassen.
Gut, wir werden sehen. Elon Musk träumt ja davon, den Mars zu erobern. Vielleicht sollte man das unterstützen, bevor er Grönland gerne hätte. Die EU könnte sich ja irgendwelchen Mars-Expeditionen auch anschließen und das gemeinsam machen.
Wir haben ja die ESA. Ja, wir haben auch eine gemeinsame Raumfahrt. Der Kommissar Kubilius ist nicht nur für Verteidigung, auch für Raumfahrt zuständig. Wir haben eigene Kommission hier. Das heißt, wir arbeiten auch daran. Wir können das natürlich auch. Und der Wettbewerb, wer ist schneller beim Mars, den finde ich großartig. Aber der Wettbewerb, wer lässt den Putin schneller rein oder wie tun wir Meinungsfreiheit unterdrücken, den werden wir nicht zulassen.
Gut, wie gesagt, wir werden sehen. Danke, Helmut Brandstätter, für dieses spannende Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.